Pommes tot-weiß.
Trauertrends, wie immer heiß und fettig serviert, von Maike
und Katharina.
Hallo Katharina, wie geht's dir?
Guten Morgen, Maike. Das ist aber jetzt ein. Ja, jetzt hast du mich aber gekriegt hier. Das bringt mein ganzes Konzept durcheinander. Ach ja, ich kämpfe noch ein bisschen mit meiner Nachkarnevalsgrippe.
Hört's auch, du Arme.
Ja, ein bisschen. Und es ist ja auch noch sehr früh, damit kämpfe ich auch. Ich bin ja nicht so die Frühaufsteherin.
Ja, ist auch blöd mit dem Wetter jetzt. Ne? Letzte Woche haben wir, glaube ich, sogar noch vom Frühling gesprochen und jetzt ist schon irgendwie alles wieder kalt und winterlich.
Das stimmt. Wie geht es dir?
Die Zeit. Gut. Also ich merke, dass die Pollensaison wieder anfängt. Ich glaube, gerade heute geht es ganz gut, aber ja, ist halt, bin auch froh, wenn der Frühling dann. Also ich liebe den Frühling, aber nicht dafür.
Ja, das stimmt. Ja. Liebe Maike, wir haben uns im Vorfeld besprochen, was wir heute für ein Thema mal angehen wollen. Magst du da mal so ein bisschen einführen?
Oh Gott, jetzt hast du mich aber.
Ja, heute Tag der Überraschung.
Ja, wir wollten ja mal darüber sprechen, wie das eigentlich so ist, wenn man Menschen in seinem Umfeld verliert, die einem so ganz offensichtlich gar nicht so nahe standen, zu dem man jetzt vielleicht der verwandtschaftliche Grad vielleicht etwas entfernter ist oder man vielleicht gar keine verwandtschaftliche Beziehung zu diesen Menschen hat und man dann aus ganz subjektiver Sicht unverhältnismäßig reagiert auf den Tod dieses Menschen und dass das viele irritiert und dass das im ersten Moment sich ganz komisch anfühlt, dass man denkt, das war ja nur meine Großtante, warum berührt mich das denn jetzt so sehr? Und das wollten wir heute mal drüber sprechen, warum das so ist und ob das vielleicht auch ganz normal ist.
Ja. Hast du da eine persönliche Erfahrung zu?
Schon, aus meiner Kindheit. Also es ist schon super lange her. Da ist, oh Gott, ist der Verwandtschaftsrat, der ist super kompliziert zu erklären. Das war der Onkel meines Opas. Die Familie war sehr kinderreich, lag zwischen meinem Opa und seinem Onkel lagen auch nicht viel Altersunterschied. Also sie sind, würde ich jetzt behaupten, mehr oder weniger zusammen groß geworden. Und der hat bei uns mit auf dem Grundstück gewohnt. Das heißt, es gab das Haus meiner Großeltern, es gab unser Haus und es gab das Haus von Onkel Fritz. Und Onkel Fritz und seine Frau, das waren zwei ganz liebe Menschen, zu denen wir immer mal wieder hingegangen sind als Kinder, meine Schwester und ich. Und dann gab es da immer ein Stück Schokolade. Ich kann jetzt den Namen, darf man ja nicht nennen, aber es war diese quadratische, diese kleinen. Und für Kinder macht das ja immer noch, also ist das ein schlagendes Argument, wenn man dann noch Schokolade bekommt. Und das war ein ganz lieber alter Mann, irgendwie so ein zweiter Opa, obwohl ich jetzt nicht so ein Opa-Gefühl, ich habe auch nicht Opa zu dem gesagt, das war der Onkel Fritz. Und das war irgendwie, war der halt immer so da und dann ist der gestorben. Ich kann es nicht ganz genau sagen. Ich glaube, dass ich so ungefähr 10 Jahre alt war. Und das war meine zweite Beerdigung. Die erste war meine Oma, mütterlicherseits. Da war ich 7 und das heißt, also so ein paar Jahre waren dann schon vergangen. Ich war schon mal auf einer Beerdigung. Ich kannte das so ein bisschen. Aber ich war auch noch kleiner und bei meiner Oma erinnere ich mich daran, dass ich das zwar gesehen habe, dass die Menschen alle sehr traurig waren, dass meine Mama sehr traurig war, aber ich habe dann Erinnerungen dran, dass wir da ganz viel gespielt haben. Ich und meine Cousine, wir haben ganz viel gespielt bei der Beerdigung und irgendwie habe ich das als eher etwas für mich emotional einen leichten Moment abgespeichert. Ich fand das eher spannend und interessant, was da passiert und konnte das emotional, war das für mich nicht so greifbar, dass das ein Abschied war. Und bei dem Onkel war das dann aber so, dass ich wieder saßen und ich kann dir jetzt nicht mehr sagen, was mir durch den Kopf gegangen ist, aber ich bin ganz, ganz, ganz traurig geworden und habe dann tatsächlich angefangen auch zu hyperventilieren. Das heißt, ich habe versucht, meine Traurigkeit zu unterdrücken. Vielleicht war ich auch schon ein bisschen älter. Es kann auch sein, vielleicht war ich auch schon so 12, 13. Meine Traurigkeit zu unterdrücken, weil ich dachte, ich darf ja gar nicht so traurig sein, weil das ja nur ein ganz entfernter Onkel von mir ist. Und das ist ja total komisch. Und der war ja auch schon ganz alt. Das ist ja auch so ein Thema. Der war doch schon ganz alt. Dann ist doch klar, dass er irgendwann stirbt. Aus dieser Kombination von, ich bin so dolle traurig und weiß nicht genau warum. Vielleicht war es auch so dieses, wenn man als Kind merkt, dass man spürt, dass das Leben endlich ist und man das auch bewusster begreift, dass man auch spürt, okay, das ist jetzt so ein bewusster erster Abschied irgendwie. Und dem Verbot, was ich mir da gegeben habe, das so dolle zu empfinden, weil ich dachte, wenn meine Eltern mich jetzt hier sehen, dass ich da so rumheule, das verstehen die nicht, weil das ist ja, es ist ganz komisch. Da habe ich halt angefangen zu hyperventilieren, sodass mein Papa dann mit mir raus musste aus dieser Trauerfeier, weil das überhaupt nicht mehr ging, weil ich gar keine Luft mehr bekommen habe. Ich habe mich da komplett reingesteigert. Der Pastor, der die Ansprache, der die Trauerrede gehalten hat, war auch komplett irritiert. Da kann ich mich noch daran erinnern, dass er dann irgendwann, als wir dann auf dem Weg zum Grab waren, dann auch nochmal kurz kam und sagte, ob alles in Ordnung wäre. Mhm. Das war mein erster Kontakt mit dem Gefühl der Trauer, die ich mir nicht erlauben konnte.
Oh, sehr spannend, weil ich finde es so spannend, weil du ja noch sehr jung warst und schon diesen Glaubenssatz im Kopf hattest, er war alt und er war nicht so nah oder stand mir nicht so nah und deshalb darf ich nicht um ihn trauern. Hast du eine Ahnung, wo das herkommt?
Das heißt,
herkommt?
Ich darf nicht, ist vielleicht ein bisschen zu krass. Also vielleicht ist es eher so ein, das ist komisch, dass ich jetzt um ihn trauere. Nee, ich kann es ja gar nicht sagen, woher das kam. Mhm. Ich glaube, weil man schon... Ich kann ja auch nicht sagen, wie viel, also klar, ich habe mir am Anfang schon mal in einer der ersten Folgen habe ich erzählt, ich komme aus einer Bestatterfamilie, das heißt irgendwie Tod, Sterben, Trauer, das war irgendwie immer Teil unseres Familienalltags und vielleicht kommt da dann auch so ein bisschen so der Druck, den empfinde ich heute auch manchmal, dieser Druck ist irgendwie besonders gut machen zu wollen in der Trauer, weil man denkt, ich bin ja der Experte und dann kommt aber diese emotionale Ebene dazu und du merkst, du bist in deiner eigenen Trauer nur dein eigener Experte. Du kannst nur für dich da einen guten Weg finden, aber man hat immer das Gefühl, man wird besonders beäugt in dem Moment. Was macht denn jetzt die Trauerbegleiterin da? Und wie gut trauert sie denn? Und wie benimmt sie sich? Also ist bestimmt nicht so, aber so ein Gefühl habe ich häufig. Also das fand ich auch eher so eine Charaktersache, dass man das Gefühl hat, man möchte es besonders gut machen. Und irgendwas in mir hat mir halt gesagt, dass man in Anführungsstrichen nur um die nahen Verwandten so dolle trauert. Also Oma, Opa, Mama, Papa, Geschwister. Mhm. Onkel, Tante ersten Grades. Ist das ersten Grades, zweiten Grades? Ersten Grades doch, ist das. Und dass das irgendwie nicht erlaubt, aber dass ich dachte, das ist jetzt hier komisch. Das sollte nicht so sein. Und alle anderen waren ja auch gar nicht so traurig. Also, und ich heul da so rum. Das war's, glaube ich.
Ja, aber ich finde, es zeigt ja auch wieder, dass es eben am Ende nicht um Verwandtschaftsgrad geht, sondern darum, was man eben auch für eine Verbindung zu diesem Menschen hatte. Und anscheinend war das ja für dich auch irgendwie schon eine wichtige Verbindung. Die Schokolade, die es immer gab und die war ja anscheinend auch eine gute Ansprechperson für dich oder irgendjemand, wo du hingehen konntest oder wo du häufig warst?
Gar nicht mal. Und vielleicht macht das dann auch irritierend, wenn das jemand gewesen wäre, der tatsächlich die Rolle des Opas, das passiert ja auch ganz häufig, dass Nachbarn, ältere Nachbarn die Rolle der Oma-Opa übernehmen und dann im Leben der Kinder eine große Rolle spielen, weil sie vielleicht die Nachmittagsbetreuung übernehmen oder dann immer mal einspringen, wenn die Eltern wenig Zeit haben. Das war es irgendwie gar nicht so sehr und das hat mich dann auch so irritiert. Ich glaube, das war tatsächlich diese Endlichkeitsgeschichte und dass ich das erste Mal sehr bewusst gespürt habe, was Tod bedeutet und was die Endlichkeit des Lebens bedeutet und dass damit auch ein Stück Kindheit zu Ende ist und also, glaube ich, sowas in der Richtung, weil, glaube ich, war so 12, 13, da bin ich da nicht mehr jeden Tag hin und habe mir da meine Schokolade abgeholt und habe da auch, wie es halt so ist, wenn du anfängst, Teenie zu werden, da hast du nicht mehr so diese, oder hatte ich da nicht mehr so diesen super engen Kontakt, aber irgendwie wurde es mir dann bewusst, dass da jetzt was zu Ende gegangen ist und das weiß ich auch, ich kann es ganz schwer, ich glaube, weil ich es für mich nicht erklären konnte, hat es mich so überrascht und konnte ich mir das dann in dem Moment nicht erlauben. Und natürlich, wenn ich da jetzt drauf sehe, denke ich so, am Ende ist es total egal. Das, worauf wir heute auch hinaus möchten, dass wenn jemand stirbt, der uns offensichtlich nicht sehr nahe steht und auch grundsätzlich, wenn irgendwas zu Ende geht, dass manchmal Themen mit hochkommen, das hatten wir ja auch in der Folge mit Cordelia, mit dem Verlust von Haustieren so, schon besprochen, dass Themen mit hochkommen, wo Dinge vielleicht noch nicht verarbeitet sind oder wo wir vielleicht um ganz andere Dinge mittrauern und dass das sich manchmal irgendwie unverhältnismäßig anfühlt und man irgendwie, glaube ich, eine Angst hat, da be- oder sogar verurteilt zu werden, dass die Leute einem das absprechen, dass das schwer ist. Und in dem Moment hätte ich auch nicht erklären können. Ich glaube, das, was mir fehlten, die Worte. Ich konnte nicht sagen, warum das jetzt so schlimm war. Ich habe mich da irgendwie ein bisschen für geschämt, glaube ich auch. Und konnte es nicht erklären, wollte es vielleicht auch nicht erklären, weil es vielleicht albern wirkte in meinen Augen. Hast du das schon mal erlebt?
Ja, ich habe darüber nachgedacht und es ist bei mir tatsächlich ein bisschen eine schwierige Situation. Ich muss es ein bisschen grob halten, weil es auch eine sehr persönliche Erfahrung ist, die ich auch noch nicht bereit bin, mit der Öffentlichkeit zu teilen. Also es gibt eine Person in meinem Leben, zu der ich vom verwandtschaftlichen Grad her eigentlich eine sehr enge Bindung hätte haben müssen. Das war dann allerdings aus verschiedenen Gründen nicht möglich und ich habe mich dann irgendwann auch entschieden, aufgrund von Selbstschutz her, sage ich mal, diesen Kontakt zu beenden und hatte dann ganz, ganz viele Jahre lang keinen Kontakt zu dieser Person. Und dann habe ich halt irgendwann eben vom Tod dieser Person erfahren und auch das hat mich super, super traurig gemacht, obwohl die Person ja im Grunde keine wirkliche Rolle mehr in meinem Leben gespielt hat. Also ich habe jetzt nicht darum in meinem Alltag. Ich habe jetzt nicht darum getrauert, dass ich jetzt jemanden verliere, der eben ganz präsent da ist, sondern jemanden, mit dem ich eigentlich keinen Kontakt mehr hatte, wo ich auch irgendwann selber entschieden habe, den Kontakt abzubrechen. Und trotzdem war es eben so, dass ich super traurig war. Und ich habe auch versucht zu verstehen, was macht mich jetzt daran so traurig. Und ich glaube, es war eben, dass viel Unausgesprochenes im Raum stand und dass ich glaube, ich habe eben auch um die nicht vorhandene Beziehung getrauert, um das, was hätte sein sollen und sein können und eben nicht war. Und das hat mich, glaube ich, sehr traurig gemacht.
Und die Möglichkeit, die es nicht mehr gibt, um es vielleicht doch nochmal irgendwann zu reparieren.
Genau, auf einmal war dann eben der Moment vorbei, dass man doch da irgendwie, dass da noch irgendwas sich zum Guten wendet und dass man doch nochmal spricht oder sich was verändert. Genau, das ist dann eben mit dem Tod vorbei, ja.
Ja, das finde ich ja immer so spannend in unserer Arbeit, das dann aufzudecken, ne? Dass man dieses Trauergefühl hat und das kommt so überraschend und mutig zu sein, sich das mal anzuschauen, was da eigentlich, welche Themen da eigentlich so hinterstecken, ne? Dass es jetzt nicht diese Person ist, die sehr präsent in deinem Alltag ist, sondern all das, was eben nicht war und nicht mehr sein wird und das einen großen Teil der Trauer einfach ausmacht. Also A, darf man das natürlich, soll man das auf jeden Fall auch betrauern oder ist das wichtig, das zu betrauern und das auch, glaube ich, zu sehen, dass das das Thema ist, denn dann kann man da auch ins Machen kommen und das Thema bearbeiten, indem man eben vielleicht einen Brief nochmal schreibt oder schaut, was einem jetzt gerade gut tut, um die Worte, die man nicht mehr sagen kann, eben den Ausdruck geben zu können. Das finde ich immer super spannend in unserer Arbeit, weil das ist ja ganz selbst mit den Menschen, die sehr gut erklären können aufgrund ihrer Beziehungsverhältnisse, wenn da jemand sehr nahe ist, gestorben ist, sind das ja egal, wer da vor uns sitzt mit einem Trauerthema, geht es ja immer um verschiedenste Teile, die dann verloren gegangen sind. Es ist der Alltag, es ist die Zukunft, die es nicht mehr gibt, es sind die gemeinsamen Erinnerungen, die nicht mehr geteilt werden können, die nur noch die Erinnerung einer Person ist. Und da hinzuschauen und das so aufzufächern und zu sagen, was ist es denn alles, was die Trauer gerade so schwer macht und sich diese Einzelteile anzugucken, das kann man eben auch super gut in so Trauersituationen machen, die auf den ersten Moment irgendwie nicht erklärbar sind oder unverhältnismäßig für einen selbst erscheinen. Und da sind wir als Trauerbegleiter und Trauercoaches halt schon echt gute Ansprechpartner, weil man diese Trauer eben bei uns so da sein lassen darf. Ne? Das, was vielleicht innerhalb der Familie oder der Freunde irgendwie schwer zu erklären ist und man schämt sich vielleicht auch, weil man irgendwie denkt, so, das ist, ja, ich weiß, das war nur, oder so Geschichten auch Ex-Beziehungen, ne? Das war nur mein Ex-Partner und trotzdem ist das eine massive Trauer, die da hochkommen kann und dann hilft es manchmal mit einer dritten Person zu sprechen, die eben da emotional nicht involviert ist und von der man sich nicht erklären muss, warum das jetzt gerade so.
Ja, und der Blick von außen ist einfach dann auch so wichtig, weil man einfach ja auch in seinem System festhängt und es da einfach schwer fällt, da auch wirklich auch dann auch in die Analyse zu gehen. Also mir ist es damals für mich persönlich eigentlich relativ klar gewesen, woher es kommt und wie es funktioniert hat. Aber das ist natürlich oftmals, wenn man dann auf einmal damit konfrontiert wird, oftmals schwer zu verstehen oder auch selber zu analysieren, was passiert da eigentlich gerade mit mir. Und ja, ganz wichtig ist da eben zu sagen, diese Trauer darf auch sein. Ja, es darf da sein und alle Gefühle, die da sind, die haben ihre Berechtigung und sollten eben betrachtet werden. Das ist ja auch das, was wir immer sagen.
Ja, Es ist halt nicht ganz so einfach, weil wir aus einer Kultur kommen, wo das ja sehr streng geregelt war in der Vergangenheit. Wie lange darf man um jemanden trauern? Da gab es ja auch wie so einige Anweisungen. Also für die Witwe gab es ein Jahr, für Geschwister, ich kriege es nicht mehr hin, sagen wir jetzt ein halbes. Aber da gab es ja auch Regeln, auch wie lange man Trauerbekleidung trägt. Also das schwingt ja immer mit, das, wo wir herkommen gesellschaftlich. Und dann ist irgendwie auch erklärbar, warum immer so mitschwingt, beziehungsweise warum sich Menschen anmaßen zu beurteilen oder meinen, beurteilen zu können, welche Trauer gerechtfertigt ist und welches Maß an Trauer gerechtfertigt ist und welches nicht. Und das ist sowas, was ich mir wünschen würde, was sich gesellschaftlich ändert. Mhm. Dass man eher hinguckt, okay, was ist das denn das Thema? Ah, du bist super traurig gerade. Und ja, ich verstehe, das war nur Person XY, zu der du schon seit 20 Jahren keinen Kontakt mehr hattest. Und trotzdem ist das okay. Also ist das legitim, darum zu trauern, weil es eben nicht der Alltag ist, um den du trauerst, den ihr nicht mehr gemeinsam verbringt, sondern eben die Möglichkeiten zum Beispiel.
Aber das setzt ja voraus, dass das Umfeld auch eine gewisse Empathie mitbringt und ein gewisses, okay, ich verstehe, dass es jetzt vielleicht nicht um diese Person geht, sondern dass vielleicht andere Themen mitschwingen. Das bedeutet ja auch, dass ein Umfeld sich mit Trauer und Tod beschäftigt hat.
Absolut.
Und das ist ja gerade das, was eben ganz häufig eben nicht passiert, dass wir alle eben diese Themen wegschieben und erst uns damit beschäftigen, wenn es uns selber betrifft.
Ja, ist ja so. Ist ja mit Krankheit auch so, ne? Dass wir uns so lange irgendwie diesen Körper als einfach da betrachten, solange er funktioniert und erst dann in die Dankbarkeit kommen, wenn wir merken, es ist ein Geschenk, dass wir so lange so gesund sind. Okay. Das ist auch ein Teil dessen, was mir wichtig ist, Trauerwissen zu verbreiten, weil wir da so eine große gesellschaftliche Wissenslücke haben, die gefüllt werden sollte, damit wir eben gegenseitig Verständnis entgegenbringen können und aufhören, die Trauer anderer zu beurteilen, weil wir immer anfangen, aus unserer Perspektive auf diese Trauer zu gucken. Und ich sage nicht, dass mir das nicht auch passiert, aber dann zurückzurudern und zu sagen, okay, wow, da habe ich jetzt gerade mit meiner Erfahrung auf diese Sache geschaut und das war super anmaßend und jetzt gehe ich nochmal einen Schritt zurück und schaue da nochmal irgendwie mit Neugier und Offenheit auf diese Situation und höre einfach zu. Da ist mir so wichtig, dass auch Leute sich Trauerbegleiter anzusprechen und Trauercoaches anzusprechen, wenn im Bekannten- und Freundeskreis Trauerfälle passieren, um einfach unterstützend wirken zu können.
Ja, um unterstützend da zu sein, finde ich ganz wichtig. Und ich glaube, es ist wichtig, dass wir auch erkennen, dass wir, dass Trauer und Tod uns auf jeden Fall betreffen wird. Es ist ja nicht so, dass wir es wegschieben können, sondern es wird
einige wenige betrifft.
Ja, es wird, wenn wir nicht nur isoliert in unserer Ein-Mann-Ein-Frau-Bubble leben, dass es uns betreffen wird. Und es würde halt alles so viel leichter machen, wenn wir die Angst davor verlieren würden, uns mit dem Thema zu beschäftigen, wenn wir, wie du sagst, mit ein bisschen Neugier dem Thema begegnen würden, weil es nimmt uns ja die Unsicherheit am Ende und das hilft am Ende Trauernden, es hilft Unterstützenden. Das würde ich mir auch einfach wünschen, dass wir dem Thema einfach mit Offenheit und Neugier begegnen, weil es am Ende eben uns allen hilft. Auch wenn wir über Vorsorge sprechen, wie oft erlebe ich, ach nee, ich kann mit meiner Familie nicht darüber sprechen, was mal ist, wenn ich mal nicht mehr bin oder wenn meine Eltern mal nicht mehr sind, kann ich meine Eltern nicht drauf ansprechen. Aber es würde das alles so viel vereinfachen, weil wir dann wissen würden, was unsere Eltern wollen. Und nur weil wir drüber sprechen, passiert es ja nicht, dass wir sterben, sondern es erleichtert uns alles. Das wäre so wichtig, wenn wir das schaffen.
Ja, und es geht für mich ja auch irgendwie darum, so ein Bewusstsein zu schaffen, dass wir alle ständig Dinge und Menschen verlieren und Lebensumstände verlieren. Also es ist ja auch die einzige Konstante im Leben ist der Wandel. Alles ist ständig irgendwie in Umbrüchen und Verständnis dafür zu entwickeln, dass jeder ständig Verluste erlebt und dass die einen gravierender sind als die anderen und dass dann eben auch so Verluste wie Arbeitsplatz oder so auch eine Trauer auslösen kann und man als Unbeteiligter da einfach offen darauf reagiert und dem Menschen das auch so lässt, dass dem jetzt gerade was Großes verloren gegangen ist. Ich habe mich jetzt gerade die Woche wieder mit Demenzerkrankungen beschäftigt. Auch das ist eine Trauer, die lange vor dem Tod passiert. Da geht eine Persönlichkeit in einer Krankheit verloren, löst sich in einer Krankheit auf. Und da versuchen viele Angehörige, glaube ich, sich so in der Pflege irgendwie machen zu halten und diese Trauer wegzudrücken, aber das auch mal da sein zu lassen als Teil dessen, dass du in diesem Prozess schon weit bevor die Hülle dieses Menschen von dieser Erde geht, Abschied von einer Person nehmen muss, das ist richtig, richtig traurig und das darf betrauert werden. Und das sind so viele Trauerthemen, bei denen ich auch auf jeden Fall jetzt mit dem Hintergrund unserer Ausbildung so anders drauf schaue. Und ich denke, das birgt so viele Potenziale, wenn wir da hinschauen und uns das eingestehen, dass wir da gerade um etwas trauern und dass das okay ist, dass wir darum trauern, dass wir uns nicht dafür schämen müssen und dass wir das, weil alle anderen sich dessen auch bewusst sind, laut aussprechen dürfen, dass es gerade schwer ist. Das ist mir super wichtig in meiner Arbeit, dass wir da irgendwann hinkommen.
Ja. Also ich glaube, wichtig eben dann für Trauernde ist es, das anzunehmen, egal, auch wenn man für sich selber irgendwie sagt, stand mir doch jetzt gar nicht so nah, aber irgendwie ist doch eine Trauer da, was steckt denn dahinter, da einmal zu gucken. Und eben für das Umfeld auch anderen Menschen eben ihre Trauer nicht abzusprechen, sondern auch da einfach sie anzunehmen und zu sagen, okay, du trauerst und ich akzeptiere das, ich akzeptiere einfach deine Gefühle. Also wer sind wir auch, dass wir anderen Menschen die Gefühle nicht anerkennen dürfen? So, ne?
Und es bereitet dich auch doch selbst auch vor. Ne? Also nur weil du einen Verlust noch nicht auf der Ebene erlebt hast, heißt es ja nicht, dass du nicht irgendwann mal in die Situation kommen könntest. Also ich finde das auch immer schwer. Häufig wird man von Leuten be- und verurteilt, wenn diese Personen das selber noch nicht so erlebt haben. Also wenn diese Personen vielleicht kein Haustier haben, was ans Herz gewachsen ist und dann wird so gesagt, es ist doch nur die Katze. Und da hinzuhören, hilft halt auch für sich selbst irgendwann in eine bessere Annahme zu kommen und Verständnis für sich selber aufzubringen. Wenn man schon vorab die Erfahrung gemacht hat, da gab es jemand anders, der hat auch schon massiv um seine Katze getrauert und das ist okay. Bei ihm war es okay, das ist bei mir auch okay. Mhm. Und ich finde, das schafft wieder, das ist so ein Kreislauf. Also Verständnis für andere schafft wieder Verständnis für sich selbst. Und das ist so verloren gegangen, weil wir so kleine Ego-Schweine geworden sind.
Ja, das würde ich gar nicht vielleicht so sagen. Ich glaube, es steckt einfach auch ganz viel Angst natürlich dahinter, ne? Sich mit diesem Thema zu beschäftigen. Und da eben die Frage, wie kann man diese Angst abbauen? Und ich glaube eben, dass es dadurch geht, dass wir uns eben mit Offenheit und Neugier diesen Themen widmen und feststellen, ja, dass wir damit zurechtkommen können und dass wir nicht sterben, nur weil wir uns diesem Gedanken widmen, dass wir irgendwann sterben werden, weil das wird so sein. Wie kann man diese Angst sonst noch abbauen?
Ja, ich finde, es ist nicht nur Angst, es ist auch diese Hilflosigkeit. Mhm. Wir hatten jetzt gerade im Familienkreis wieder einen Sterbefall und da merkst du schon auch, dass da eine gewisse Hilflosigkeit besteht. Dass ich habe mich auch mit Kollegen die Woche noch unterhalten, da ging es jetzt um eine ganz andere Verlustgeschichte und die Menschen sagten, dass sie einfach nicht wissen, was sie sagen sollen und sie sich so doof vorkommen, wenn sie sagen, ja, mein herzliches Beileid und irgendwie, das klingt so unpassend und dass sie sich so überfordert fühlen. Und genau an dem Punkt ziehen sich Menschen ganz häufig zurück. Und das ist halt wieder der Kreis, das halt ganz viel damit zu tun hat, mit diesem Trauerwissen. Und auch zu akzeptieren, dass wir nicht viel tun können. Letztens sagte jemand, warum lassen wir den Menschen nicht einfach weinen? Unser Impuls ist es immer, gut zu machen, zu trösten.
Das Taschentuch zu reichen.
Ja, weil wir uns so hilflos in dem Moment fühlen. Wir möchten was machen und dann kommt es zu so Übersprungshandlungen und auch sicherlich zu anerzogenen Höflichkeitsgesten. Ich finde das auch schwierig. Nur weil man mehr darüber weiß, heißt es nicht, dass die Situation nicht keine Herausforderung sind und dass man nicht mit jeder Verlusterfahrung, ob sie einen selbst betrifft oder ob man das eben im Freundes-, Familien-, Bekanntenkreis erfährt. Ich finde das auch immer, das habe ich auch bei, als es darum ging, was sagt man denn statt Beileid, da habe ich auch gesagt, ich weiß es nicht immer, das ist für mich super situationsabhängig und wie nah ich dem Menschen stehe und ich kann für mich nur sagen, dieses mein herzliches Beileid ist für mich, stellen sich mir die Nackenhaare hoch, aber das ist was super Persönliches. Das ist meine persönliche Macht, das, wenn ihr euch gut damit fühlt.
Und wenn es von Herzen kommt. Ne?
Genau, absolut. Und ich versuche halt zu lernen und versuche zu fragen und ich glaube, das ist das, was ich eben sagte mit Neugier, ne? Versuchen neugierig zu bleiben und die Kompetenz zu entwickeln, Hilflosigkeit, die ja super subjektiv ist, das empfindet der Trauernde ja gar nicht unbedingt so. Mhm. Das ist dein eigenes Thema, die Hilflosigkeit, die du empfindest, wenn du das Gefühl hast, du schaffst es nicht, jemanden zu trösten. Das aushalten zu lernen und das vielleicht auch, dieses Gefühl da sein zu lassen und zu wissen, ich kann ja gar nichts. Was soll ich denn auch machen, wenn da jetzt gerade die Frau ihren Mann vor einer Woche verloren hat? Du kannst doch gar nichts machen. Mhm. Das ist doch so massiv einfach.
Ja.
Bild dir doch gar nicht ein, dass du irgendwie was heilen kannst. Dass du da bist und dass du fragst und dass du
Ich glaube Genau, nicht nur Interesse, ich glaube, dass man eben auch zugewandt bleibt.
Ja, das ist ein schönes Wort.
Ja, dass man eben nicht bei sich ist und seinen Themen, sondern dass man eben wirklich eben mal bei der anderen Person ist, dieser Person zuhört, schaut, was kann ich gerade für sie tun oder eben auch nicht tun, sondern eben einfach da sein und eben diesen trauernden Menschen zugewandt sein, finde ich ganz wichtig.
Und wir müssen ja auch viel mehr in Kommunikation bleiben. Das kam jetzt gerade nochmal in den Sinn. Das Ding, also wir müssen einfach viel mehr im Austausch bleiben. Uns fehlen die Zeichen ja einfach auch. Als ich eben gesagt habe, diese Trauerjahre, die Menschen waren, die haben ein Zeichen getragen des Verlustes. Du wusstest, dass da gerade ein Verlust passiert ist, jetzt auf Tod bezogen.
Ja.
Und du wusstest, natürlich hat das immer einen Beigeschmack gehabt. Witwen wurden ja auch gekennzeichnet, damit der nächste potenzielle Ehepartner sich kein Kind unterjubeln lassen muss. Ne? Also es ist nicht alles cool gewesen daran. Aber Trauer zu tragen hat eben auch die Möglichkeit gegeben, der Gesellschaft drumherum, dem Dorf drumherum, der Stadt drumherum zu zeigen, dieser Mensch ist in einer besonderen Situation und braucht besondere Zuwendung. Mhm. Und der funktioniert gerade nicht so, wie wir es gerne hätten. Und das ist so verloren gegangen. Das heißt, du musst ja im Austausch und Kommunikation bleiben, um zu erfahren, wie es den Menschen aktuell geht und was da vielleicht gerade passiert ist, weil du es niemandem mehr ansiehst.
Ja, das stimmt. Wir haben keine Zeichen mehr dafür, keine Symbole. Auf der anderen Seite, ich überlege gerade, ob es sinnvoll ist, ein Symbol zu tragen. Ich bin
Trauer. Super ambivalent damit. Ja. Also ich komme ja ganz ursprünglich auch aus der Mode und ich habe damals meine Abschlussarbeit auch über Trauerbekleidung gemacht und habe da ganz viel zu recherchiert, wo wir eigentlich gesellschaftlich so herkommen und wo auch andere oder wie andere Kulturen mit Trauer umgehen, also welche gesellschaftlichen Zeichen in anderen Kulturen vielleicht getragen werden oder vielleicht auch Riten, die angewandt werden. Und ich bin mit der Erkenntnis aus meiner Arbeit herausgekommen, dass ich sage, ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, ob das cooler wäre. Ich kann nur sagen, und das ist mir selber auch so gegangen, mir fehlt was. Ich bin ein paar Wochen, nachdem mein Vater gestorben ist, damals zurück an die Hochschule. Und ich hatte das Gefühl, keiner weiß es. Also gerade so Leute, mit denen man nicht so eng zusammen war, ne? Und die vielleicht auch nicht wussten, dass mein Vater vorher lange krank war. Ich bin dahin und irgendwie bin ich so zurück in diesen Alltag geschmissen worden. Und dann, ich weiß nicht, ob ich es schon einmal erzählt habe, aber dann kam ein Professor auf mich zu, der dann sagte so, ja, dann ist er auch in 4 Wochen irgendwie hier Modenschau, machst du mit, ne? Sind deine Sachen fertig? Und denke so, halt deine, ne? Gar nichts habe ich in den letzten Wochen gemacht. Gar nichts. Weißt du, warum? Weil mein Vater gestorben ist. Ich habe mir das auch, glaube ich, so richtig an den Kopf geknallt, weil ich so sauer geworden bin. Daraus ist dann auch diese Idee entstanden, dass ich dachte, krass, woher auch? Woher sollen die Leute wissen? Und ich habe nicht die Kraft, es jedem zu erzählen.
Ja,
ich möchte es auch nicht immer. Es gibt auch Menschen, die uns einfach nicht sagen möchte, aber wie sollen sie darauf kommen, dass ich gerade in dieser Situation bin?
Ja, ich habe das auch erlebt. Es wird mit einem umgegangen, als ob alles okay ist und für einen selber ist einfach die Welt gerade zerbrochen und alle anderen erwarten halt von einem, dass man weiter funktioniert und wissen ja auch gar nicht, dass da was ist, weshalb es nicht funktioniert. Und du hast recht, ich konnte das auch nicht allen Leuten sagen. Und wie geht man damit um? Total spannend und sicher nochmal eine eigene Folge wert. Aber
voll, wir haben auf jeden Fall, da fehlt uns gesellschaftlich was, finde ich.
Ja.
Vielleicht gibt es auch andere, würde mich interessieren. Also falls jemand da anderer Meinung ist, würde es mich total interessieren. Dann schreibt das gerne mal in die Kommentare, wenn ihr sagt, ich finde das eigentlich total gut, dass das keiner weiß und ich das eigentlich so mit mir ausmachen kann. Und für mich gibt es bestimmt auch Leute, die sagen, das ist für mich Privatsache. Ich sehe es komplett anders.
Mhm.
Weil ich finde, so wie du sagst, unser aller Leben ist endlich. Und Verlusterfahrungen gehören für jeden Menschen zum Leben. Es gibt keinen Menschen, der nicht irgendwas verliert in seinem Leben. Mhm. Und von daher finde ich es irgendwie gesellschaftlich relevant, dass wir uns damit auseinandersetzen und dass wir uns auch dieses Stück Kultur, unsere Trauerkultur irgendwie zurückerobern beziehungsweise neu erfinden.
Mhm.
Weil wir Enkel von Menschen sind, die da gedrückt haben, weil es so viele andere Themen für sie gab.
Mhm.
Ich bin der Meinung, es ist jetzt genug Zeit vergangen, als dass wir da wieder anfangen dürfen. Und ich finde, es ist ja auch schon voll im Gang, diese ganze Bestatterkultur, die alternativen Bestattungen und so, das ist einfach ein Träumchen, was da passiert in der
Branche. Total, da gebe ich dir recht, da passiert super viel. Also ich habe auch das Gefühl, in unserer Trauerbegleitungsbubble passiert auch viel. Aber was das Thema Trauerkultur und dass wir Trauer gesellschaftlich neu leben, da stehen wir, glaube ich, noch am Anfang. Also ich habe das Gefühl, es kommen viele Impulse, aber dass wir wirklich auch gesellschaftlich neue Traditionen entwickeln, weiß ich nicht. Wie erlebst du es?
Absolut. Dazu passiert es mir noch zu häufig, dass Leute gar nicht verstehen, was ich da beruflich mache und dann immer so sagen, ja, hältst du denn auch Trauerreden? Nee, also Trauerbegleitung hat nichts damit zu tun. Und dass sich Leute häufig erkundigen, ab wann man denn so geht. Und für die meisten das irgendwie so ein Ding ist, ja, da geht man dann nach der Beerdigung spätestens, geht man mal zur Trauerbegleitung. Ja, aber die allermeisten Klienten, und das kannst du ja auch bestätigen, kommen eher nach Jahren nach dem Verlust. Dann, wenn man das Gefühl hat, die Freunde haben schon keine Lust mehr, sich die Geschichte anzuhören. Mhm. Ist bestimmt nicht so. Ne? Ich glaube, es ist auch viel, dass man das Gefühl hat, man möchte sich nicht mehr aufdrängen. Und das, wo wir eben drüber gesprochen haben, es ist nicht mehr verhältnismäßig. Man sollte doch schon weiter sein. Das sind so klassische Sätze in der Trauerbegleitung und im Trauercoaching. Mhm. Und da merkst du halt, dass da noch so viel Wissenspotenzial ist.
Aufklärungsarbeit, genau. Ja, was ich auch häufig erlebe, ist, ah ja, dann gehe ich einmal zur Trauerbegleitung und dann ist wieder alles gut.
Ja.
Ja, so schnell geht es dann doch nicht. Zaubern können
wir. Soll's auch gar nicht.
Nee.
Also das ist ja das, was wir gerne hätten. Das ist ja wieder aus unserem Bestreben nach Effizienz geboren und dass wir gesellschaftlich so aufgewachsen sind und uns in dieser Leistungsgesellschaft bewegen. Wir hätten das gerne. Kann ich auch verstehen. Dass man sagt, dann gehst du einmal hin, dann macht der, weiß ich auch nicht, tschakka-tschakka und dann fühle ich mich wieder. Ja. Dann hat der das weggemacht.
Ja.
Und dass das ein Prozess ist und dass der aber, dass da so viel drinsteckt und so viel Persönlichkeitsentwicklung auch drinsteckt und dass man da so viel von mitnehmen kann, dass das einen das auch so stärkt. Eine Trauer, durch die man gegangen ist, eine Verlusterfahrung, die man durchgemacht hat. Das heißt, ich kann halt auch, wenn du das dir selber das zutraust, dann ist das, macht dich das so viel stärker und du lernst so viel und du lernst das Leben noch mal mehr zu schätzen. Das, was du eben sagtest, mit unser aller Leben ist endlich. Diese Endlichkeit, gerade in Zeiten des Verlustes, kriegst du da auch nochmal ein ganz anderes Bewusstsein für.
Ja.
Dass dein Leben eben endlich ist und dass du dein Leben auch anders priorisierst. Und wir verlieren ja allzu oft, ich glaube, das hatten wir in einer alten Folge auch schon häufiger mal, dass wir häufig uns im Alltag verlieren und so ein Bewusstsein für die Endlichkeit auch schwierig ist, im Alltag aufrechtzuerhalten. Dieses lebe deinen Tag, als wäre es dein letzter, lebe jeden Tag, als wäre es dein letzter, ist halt ein schöner Spruch, aber schwierig in deinem Bewusstsein präsent zu halten. Und weiß ich nicht, ob das im Alltag hilft, aber das immer mal wieder bewusst zu haben, und auch Lebensentscheidungen. Also ich kenne halt ganz viele Menschen, die sich dann auf eine ganz selbstbewusste Reise machen, nachdem sie jemanden verloren haben, dessen Verlust schwer zu bewältigen war. Und die dann sagen, nee, ich mache das jetzt. Deine Klientin, die gesagt hat, nee, ich hatte immer Bock zu reisen. Und wir haben das zwar gemacht, aber jetzt mache ich das alleine und ich erober mir das jetzt, weil es hat mir auch immer Spaß gemacht. Und das sind so die Momente, da denke ich so, ja, go for it. Es ist mega.
Ja, das ist auch so ein Gedanke, mit dem ich viel arbeite. Ich sage immer, so schlimm die Trauer und so schwer dieser Verlust auch ist, es gibt auf jeden Fall in jeder Trauerwelt, in der wir uns da befinden, auch immer wieder kleine Lichtblicke und kleine Schätze zu entdecken. Und ich glaube, das ist einfach das, was es dann ausmacht, eben den Blick auch dafür offen zu haben. Nicht nur für die Schwere und Dunkelheit, sondern eben auch für das, was darin leuchtet und was uns dann am Ende auch neue Kraft und neue Perspektiven im Leben gibt.
Auf jeden Fall. Boah, das war jetzt hier.
Ja, Mensch, das war eine aufregende, ja wirklich aufregende Folge. Ja. Ich hoffe, ihr konntet uns allen auch folgen in der Folge. Ja, wunderbar. Maike, ich danke dir wieder für dieses wunderbare Gespräch und diese vielen tollen Blickwinkel, die wir heute wieder eröffnet haben.
Den Dank gebe ich zurück.
Und dann würde ich sagen, verabschieden wir uns für heute und wir freuen uns über euer Like auf den ganzen Plattformen und über eine Bewertung und über jeden Kommentar und jede Nachricht, die ihr uns schreibt. Also meldet euch bei uns, wenn ihr Gedanken zu unseren Folgen habt.
Ja, da würden wir uns sehr freuen, weil Kommunikation, vor allem in der Trauer, ist wichtig.
Also, bis dann. Tschüss.